SWR 2 aktuell.
Und darum geht es unter anderem bis 6:30. Bundesinnenministerin Faeser will verstärkte Grenzkontrollen während der Fußball-EM. Große Erleichterung nach der Einigung zwischen Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn. Außerdem gehen wir der Frage nach, was bedeutet die Enthaltung der USA im UN-Sicherheitsrat gegenüber Israel? Dazu das SWR-Tagesgespräch mit der Nahost-Expertin Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Die Sicherheitslage in Deutschland ist nach dem Anschlag in Moskau nicht nur wegen der Aktivitäten des IS unter besonderer Beobachtung, sondern auch im Hinblick auf die Fußball-EM Mitte Juni. Während des Turniers soll es an allen deutschen Grenzen vorübergehende Grenzkontrollen geben, so die Innenministerin. Ein Ministeriumssprecher dazu.
Es handelt sich nicht um eine neue Bedrohung. Das heißt, die Sicherheitskonzepte, die es zur Europameisterschaft gibt, umfassen selbstverständlich auch islamistische Bedrohungen. Selbstverständlich sind die beteiligten Behörden aber auch dabei, sowas kontinuierlich fortzuentwickeln und sich anzuschauen.
Und von welcher Seite sieht die Innenministerin die größte Bedrohung? Dazu Bianca Schwarz aus unserem Hauptstadtstudio.
Da macht sich Faeser in zwei Richtungen Sorgen. Einmal geht es um körperliche Gewalt vor Ort, ausgelöst durch Islamisten, Hooligans oder Kriminelle. Die sollen ferngehalten werden, auch mithilfe der Grenzkontrollen. Auf der anderen Seite sieht Faeser aber auch eine große Gefahr durch Cyberangriffe für die Sicherheit der Netze. Damit meint sie einerseits so das Allgemeine, also die Sicherheit der Stromversorgung zum Beispiel. Aber da gibt es dann auch EM-spezifische Punkte. Das Bundesinnenministerium nennt zum Beispiel die Ticketing-Systeme, mit denen man Online-Tickets kaufen kann, dass die nicht gehackt werden zum Beispiel. Oder auch die Sicherheit der Fernsehübertragung. Solche Punkte kommen bei der EM noch obendrauf. Viele Behörden warnen ja derzeit, dass Cyberattacken in den letzten Monaten immens zugenommen haben. Die gehen insbesondere von Russland aus. Und es wird auch gewarnt, dass die deutschen Bürgerinnen und Bürger diese Gefahr nicht nur für Behörden oder Ämter, sondern auch individuell für sich selbst, zum Beispiel beim Ticketkauf, noch gar nicht ausreichend auf dem Schirm haben.
Thema sind ja auch die Auswirkungen auf die Menschen, die in den Grenzregionen leben.
Während der EM soll tatsächlich an allen deutschen Grenzen kontrolliert werden. Das heißt, alle Menschen in Grenzregionen in Deutschland sind davon betroffen. Also einstellen müssen sich zum Beispiel Grenzpendler auf längere Staus. Und das nicht nur über den kompletten Zeitraum der EM, also diese 4 Wochen von Mitte Juni bis Mitte Juli, sondern auch schon in den Wochen davor und danach. Genaue Daten, wann die Grenzkontrollen beginnen, die gibt das Bundesinnenministerium natürlich nicht bekannt. Das wäre ja auch taktisch nicht sonderlich clever, weil die Menschen, die man fernhalten will, sich dann ja darauf einstellen könnten. Das ist jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wird. Für Großereignisse sind in Deutschland immer wieder flächendeckende Grenzkontrollen vorgenommen worden, zum Beispiel auch bei der Fußball-WM 2006. Da erinnern sich vielleicht manche auch noch an die Staus.
Wie reagieren Polizei und Sicherheitskräfte auf die Pläne der Innenministerin? Noch einmal dazu Bianca Schwarz.
Die Gewerkschaft der Polizei GdP meint, sie sei gut vorbereitet und gut ausgerüstet. Der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Alexander Peutz sagt, es gibt ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept, das von gezielten Einreisekontrollen an den Grenzen reicht bis hin zur Drohnenabwehr an den Stadien. Darüber hat er mit der Zeitung Rheinische Post gesprochen. Aber die Polizei müsste ja halt nicht nur die Grenzen und die Stadien schützen, sondern quasi jeden Public-Viewing-Bereich und alle anderen Orte, wo sich während der EM viele Menschen aufhalten, Bahnhöfe zum Beispiel. Absolute Sicherheit kann es deswegen nicht geben, sagt Peutz, aber wörtlich meint er auch, wir sollten keinen Terroranschlag herbeireden. Das würde nur den Terroristen nutzen.
Während der Fußball-EM im Juni soll es an allen deutschen Grenzen vorübergehende Grenzkontrollen geben. Die Sicherheitsbehörden sind insgesamt natürlich viel wachsamer, so Innenministerin Faeser. Aus Berlin waren das Informationen von Bianca Schwarz. Noch einmal zur Sicherheitslage. Nach dem Terroranschlag in Moskau hat Frankreich die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Bundesinnenministerin Faeser sagt, die Gefahr durch islamistischen Terrorismus in Deutschland bleibe akut. Aber anders als in Frankreich oder Österreich gibt es in Deutschland keine Terrorwarnstufen. Die Frage ist, warum? Die Antwort hat Eva Huber.
Anders als in Frankreich, Belgien oder Österreich werden in Deutschland keine Terrorwarnstufen ausgerufen. Trotzdem bewerten die Sicherheitsbehörden die Lage, betont das Bundesinnenministerium. Die Behörden würden schlicht mit einem anderen System arbeiten. In Deutschland läuft es so. Das Bundeskriminalamt bewertet, wie groß die Gefahr von Terrorattacken gerade ist. Das machen sie in regelmäßigen Abständen und auch dann, wenn es einen Einzelfall gibt, auf den die Sicherheitskräfte aufmerksam werden. Diese Bewertung wird weitergegeben an die Länder und diese passen die Sicherheitsmaßnahmen mit der Polizei vor Ort an. Anders als in Frankreich, das sehr zentralistisch funktioniert, ist beim Thema Sicherheit in Deutschland vieles in der Hand der Bundesländer. Offizielle Warnstufen, um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, sieht das Bundesinnenministerium eher problematisch. Denn die Lage kann sich je nach Region und auch innerhalb einer Stadt unterscheiden. Aber die Warnstufen würden das unzutreffende Gefühl geben, dass die Gefahr überall gleich groß sei, so argumentiert das Ministerium. Außerdem befürchtet es, dass solche Warnstufen auch ein Gefühl von Unsicherheit unnötig verstärken könnten. Also keine Warnstufen in Deutschland, trotzdem informiert das Innenministerium. Ministerin Nancy Faeser sagt, dass die Gefahr durch islamistischen Terror akut bleibt. Das war auch schon vor dem Anschlag in Moskau so und diese Einschätzung der Sicherheitsbehörden bleibt auch jetzt bestehen.
In Deutschland gibt es keine Terrorwarnstufen. Warum das so ist, dazu war das Eva Huber aus unserem Hauptstadtstudio. Gute Nachricht für Millionen Pendler und andere Bahnreisende. Nachdem sich die Lokführergewerkschaft GDL und die Bahn im Tarifstreit geeinigt haben, sind weitere Streiks abgewendet. Die vergangenen Wochen waren für viele eine echte Zumutung. Deswegen jetzt großes Aufatmen, zum Beispiel bei Bahnkunden am Bahnhof Mannheim.
Erleichterung, dass wir wieder verlässlichere Verbindungen bekommen, dass man zur Bahn geht und kann sich darauf verlassen, dass man auch fährt.
Ich freue mich natürlich, dass man jetzt wieder einigermaßen planen kann mit seinen Fahrten.
Ich fahre zu meiner Arbeitsstelle täglich mit dem Zug und war da schon oft betroffen, dass eben Züge zu spät gefahren sind oder ausgefallen sind. Deswegen freue ich mich, wenn sich das jetzt ändert und man wieder mehr planen kann und mit einem guten Gefühl Zug fahren kann.
Ich habe eine eigene Firma und wir versuchen, Flüge zu vermeiden. Wir haben in den letzten 2 Monaten eine Steigerung von 300% unserer Flüge, weil wir einfach nicht mehr planen können. Die Bahn war einfach so unzuverlässig, dass es einfach nicht klappt.
Dass man wieder verlässlich irgendwo hinkommt und nicht zittern muss, okay, welche Alternativen stehen da noch zur Verfügung. Das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich komme an, da wo ich hinfahren möchte.
Wir sind froh, dass es vorbei ist, dass wir heute fahren können. Ne?
Ich bin mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Die Forderungen der Gewerkschaft halte ich für völlig übertrieben in der Höhe und die Art und Weise, wie dort diskutiert wurde, halte ich auch nicht für angepasst. Und wenn eine Seite behauptet, es gibt eigentlich nur die Forderung und von der kann man nicht abweichen, dann ist das eigentlich nicht mehr das, was ich als Tarifpartnerschaft verstehe.
Erleichterung jetzt natürlich nicht nur bei den Bahnkunden, zum Beispiel am Mannheimer Hauptbahnhof, sondern auch in der Politik. Denn der Streit zwischen Lokführergewerkschaft und Bahn hatte auch grundsätzliche Fragen über das Streikrecht aufgeworfen. Aus Berlin, Eva Huber.
Verkehrsminister Volker Wissing ist die Erleichterung anzuhören. Keine Streiks zu Ostern, eine gute Nachricht für alle Reisenden.
Und es ist auch eine gute Nachricht für unseren Wirtschaftsstandort, der dringend auf eine funktionierende Bahn angewiesen ist.
Wie sehr, das hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt. Nicht nur Pendlerinnen und Pendler waren von den wiederholten Arbeitskämpfen betroffen. Die Streiks im Güterverkehr wirkten sich auch negativ auf Lieferketten aus. Die Härte und Unnachgiebigkeit, mit der dieser Tarifkonflikt geführt worden ist, hat politisch Debatten ausgelöst über die Verhältnismäßigkeit von Arbeitskämpfen im Bereich kritischer Infrastruktur.
Stimmen aus dem Parlament sind ja laut geworden, sich damit zu befassen. Aber das Streikrecht als solches ist ja in unserer Verfassung verbrieft. Und ich glaube nicht, dass es generell in Frage gestellt wird.
Nicht generell, aber zumindest partiell könnten sich Parteifreunde Wissings eine Reform des Streikrechts vorstellen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Reinhard Huben kündigte an, an diesem Thema dranbleiben zu wollen. Mit Verweis auf Vorgaben anderer europäischer Länder mit Blick auf Streiks, die kritische Infrastruktur betreffen. Für die Partei Die Linke zeigt der Tarifabschluss dagegen, was Streiks alles möglich machen können. Sie wertet die Einigung als politisches Signal, als einen Schritt in die Richtung der von der Linken propagierten Vier-Tage-Woche.
Nach der Einigung zwischen Bahn und GDL herrscht also auch in der Politik Erleichterung. SWR 2 aktuell, 18:14 Uhr. Dem Paritätischen Gesamtverband zufolge müssen 14,2 Millionen Menschen in Deutschland zu den Armen gezählt werden. Die Armutsquote lag 2022 bei knapp 17% und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahr. Das geht aus dem Armutsbericht des Wohlfahrtsverbandes hervor, der heute vorgestellt wurde. Was das für die Menschen konkret bedeutet, hat SWR-Reporter Heiner Kunold in Karlsruhe recherchiert.
Michaela Engels lebt seit 8 Monaten in Karlsruhe. Ihre Kinder musste sie nach der Trennung von ihrem Mann in Hessen zurücklassen. Sie kam mit fast nichts, ein Koffer, keine Bleibe und vor allem kein Geld. Und der Gang zur Agentur für Arbeit, der war ein Spießrutenlaufen, berichtet die 41-Jährige.
Also ich habe mich die ganze Zeit so bedrängt gefühlt, bedroht irgendwie, weil ich hatte dann Angst im Hinterkopf, wenn der jetzt wirklich entscheiden kann, dass ich jetzt kein Geld mehr bekomme oder so, dann stehe ich wieder dort. Weil das war jetzt die schlimmste Zeit am Anfang, als ich hierher gekommen bin, wenn man kein Geld hat. Man ist völlig aufgeschmissen.
Armut war für Michaela Engels früher nie ein Thema. Inzwischen lebt sie von 550 Euro Grundsicherung, wohnt in einer Frauenpension vom Verein Sozpedal in Karlsruhe und arbeitet auch dort im Frauencafé. Die paar Euro zusätzlich, die sie da verdient, das ist ihr Taschengeld. Und das ist typisch, berichtet Sabine Wild vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg. Frauen, vor allem alleinerziehende Mütter, geraten immer noch besonders häufig in die Armutsfalle. Aus Angst oder Scham verzichten viele auf staatliche Hilfen.
Hier sprechen wir oft von verdeckter Armut, denn sie nehmen teilweise die Grundsicherung nicht wahr. Die Frauen sind in Arbeit, verdienen aber nicht genug durch Minijobs. Zudem kommt dazu, dass Frauen oft in Pflegeberufen, in sozialen Berufen sind, die einfach auch weniger vergütet sind.
Wer sich nur mit Minijobs über Wasser hält, zahlt am Ende auch nicht in die Rentenkasse. Noch ein Armutsproblem. Und das betrifft auch ganz normale Mütter, die ihren Job zum Beispiel für die Kinder irgendwann einmal an den Nagel gehängt haben.
Wir sprechen von den ab 65-Jährigen ungefähr 30%, also knapp ein Drittel der Menschen ist von Armut betroffen. Dabei vor allem Frauen, die durch Teilzeitarbeit, durch Kinderbetreuung, durch Abhängigkeitsverhältnisse eben nicht eine ordentliche Vorsorge hatten.
Seit Jahren hat sich an dieser Situation wenig bis gar nichts geändert, stellt der Paritätische Wohlfahrtsverband fest. Und auch nicht daran, dass in Baden-Württemberg jedes fünfte Kind in Armut lebt. Beschämend findet das Sabine Wild vom Paritätischen. Die Zahlen, die ihr Verband heute in Karlsruhe vorgelegt hat, sind nur der Anfang einer Entwicklung, die die Experten mit Sorge betrachten. Denn die aktuellsten Zahlen des Verbandes stammen aus dem Jahr 2022. Das ganze Ausmaß und die Folgen der Inflation in Deutschland sind darin noch gar nicht abgebildet. Christian Braunnagel ist Regionalleiter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Mittelbaden.
Der Mittelstand kommt immer mehr auch in Existenzkrisen hinein. Auch Menschen, die vorher nie Hilfebedarf angezeigt haben, tauchen jetzt zum Beispiel bei Tafeln auf oder auch bei Hilfsangeboten, bei Beratungsstellen. Und ich denke, das wird noch mal das größte Problem sein, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, wie geht die Inflation weiter, wie entwickelt sich die Energiepreise.
Dass die Armutsquote zuletzt um 0,6% im Land zurückging, ist leider nur ein statistischer Ausreißer.
Was bedeutet Armut für die Menschen bei uns? Dazu war das ein Beitrag von SWR-Reporter Heiner Kunold aus unserem Studio in Karlsruhe. WikiLeaks-Gründer Julian Assange wird so schnell nicht in die USA ausgeliefert. Ein britisches Gericht hat die Auslieferung vorerst blockiert. Zwei Richter des High Courts haben heute mitgeteilt, Assange werde eine neue Berufung gewährt, wenn von den US-Behörden keine weiteren Zusicherungen kämen, was mit ihm nach der Auslieferung passieren würde. Die Verhandlung wurde auf den 20. Mai vertagt. Für Assange bedeutet die Entscheidung erstmal einen Teilerfolg. Christoph Prössl aus London berichtet.
Die Entscheidung der Richter kommt einem Aufschub gleich. Die US-Behörden wurden aufgefordert, Zusicherungen zu geben. Erstens soll die US-Seite garantieren, dass Assange im Fall einer Verurteilung nicht die Todesstrafe droht. Zweitens sollen die Behörden zusichern, dass Assange sich bei seinem Verfahren auf die Meinungsfreiheit berufen kann und für ihn die gleichen Rechte gelten wie für einen US-Staatsbürger. Die amerikanischen Behörden haben 3 Wochen Zeit, entsprechende Belege zu erbringen. Am 20. Mai soll eine weitere Anhörung stattfinden. Dann könnte über die Berufung entschieden werden. Vor dem Gerichtsgebäude in London versammelten sich zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger von Assange. Auch seine Ehefrau Stella Assange war angereist und sprach, nachdem die Entscheidung der Richter bekannt gegeben worden war.
The Biden administration should not issue assurances. They should drop this shameful case that should never have been brought. Julian should never have been imprisoned for a single day. This is a shame on every democracy.
Die Biden-Administration sollte keine Zusicherungen geben, sondern die Anklage gegen Julian Assange fallen lassen, sagte Stella Assange. Der Fall sei eine Schande für jede Demokratie. Die US-Regierung will dem Australier wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Washington wirft ihm vor, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan und viele weitere geheime Dokumente gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Die US-Regierung argumentiert, Assange habe nicht wie ein Journalist gehandelt, weil er eben Dokumente veröffentlichte, ohne darin genannte Personen zu schützen. Assanges Unterstützer sehen ihn hingegen als Journalisten, der wegen der Aufdeckung von US-Kriegsverbrechen ins Visier der Justiz in Washington geraten ist.
Julian is a political prisoner. He is a journalist and he is being persecuted because he exposed the true cost of war in human lives.
Julian sei ein politischer Gefangener, sagte Stella Assange. Er werde verfolgt, weil die Veröffentlichungen von WikiLeaks die wahren Kosten des Krieges, die vielen Menschenleben, aufgezeigt hätten. Julian Assange droht also nach wie vor die Auslieferung. Ein Prozess in den USA könnte sehr lange dauern. Stella Assange hatte im Februar deutlich gemacht, dass Julian Assange schwer krank ist. Sie befürchtet, dass Assange die Auslieferung und einen Prozess in den USA nicht überleben würde. Der WikiLeaks-Gründer sitzt seit 5 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ohne Urteil.
WikiLeaks-Gründer Assange wird so schnell nicht in die USA ausgeliefert, zumindest solange es keine Garantie gibt, dass er dort fair behandelt wird. Aus London vom High Court war das der Bericht von Christoph Brössel. Es war ein diplomatischer Paukenschlag gestern in New York. Der UN-Sicherheitsrat hat nach monatelangem Ringen erstmals eine Resolution verabschiedet, die eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordert. Möglich geworden ist dieser Beschluss, weil die USA sich enthalten haben. Sehr zum Ärger der israelischen Regierung. Und diesen Ärger dürfte wohl auch Bundesaußenministerin Baerbock heute bei ihrem Besuch in Tel Aviv gespürt haben. Dort hat sie sich am Morgen mit ihrem Amtskollegen Katz getroffen. Der Bericht von Clemens Fehrenkotte.
Die Kritik der israelischen Regierung an der Enthaltung der USA im Weltsicherheitsrat hält an. Es sei ein Fehler Washingtons gewesen. Die Haltung der Hamas sei gestärkt worden, sagte der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan im israelischen Rundfunk. Man sehe ja, was seit dieser Abstimmung geschehen sei. Die Hamas habe Raketen auf die Städte Ashdod und Ashkelon abgefeuert und die Kompromisse zum vorliegenden Geiseldeal abgelehnt. Damit bezog sich der UN-Botschafter auf die Ankündigung der Hamas, an ihren Forderungen für eine Geiselfreilassung festzuhalten. Dazu zähle der vollständige Abzug der israelischen Truppen aus Gaza sowie unter anderem die Freilassung einer großen Anzahl von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen. Israels Premierminister Netanyahu nannte diese Forderung am Vormittag wahnhaft. Auch Israels Außenminister Israel Katz sagte vor seinem Gespräch mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Vormittag, die Enthaltung der USA im Sicherheitsrat habe die Freilassung der Geiseln erschwert. Die Bundesaußenministerin hatte sich im Verlauf ihrer 2-tägigen Nahostreise mehrfach für deutlich mehr Hilfslieferungen an die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen sowie für die Freilassung der israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas ausgesprochen.
Aus Tel Aviv war das Clemens Fehrenkotte. Ist Israel also international zunehmend isoliert? Darüber das SWR-Tagesgespräch mit der Politikwissenschaftlerin Bente Scheller. Sie leitet das Referat Nahost und Nordafrika bei der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Frau Scheller, Israels Ministerpräsident Netanyahu hat wegen der Resolution die Reise einer Delegation in die USA abgesagt. Kann er es sich leisten, seinen Kurs auch ohne den Rückhalt aus den Vereinigten Staaten fortzusetzen?
Nun, die Enthaltung der Vereinigten Staaten ist ja noch nicht das Entziehen jeglicher Sympathie und Unterstützung. Ich denke, bis dahin ist es noch ein weiter Weg und deswegen kann Netanyahu sich im Moment durchaus leisten, das als Geste und als Symbol zu machen.
Steht er nicht zunehmend alleine da?
Das Gefühl hat Netanjahu sicherlich und ich denke, das Gefühl haben auch viele Menschen in Israel. Aber ich denke, politisch ist es einfach auch eine Gratwanderung. Wie weit ist man bereit? Das Selbstverteidigungsrecht Israels steht natürlich nicht in Frage. Aber die Art der Kriegsführung in Gaza ist ja sehr umstritten, weil wir in den letzten Wochen gesehen haben, dass es doch sehr viele zivile Opfer gegeben hat.
Man hat fast ein bisschen das Gefühl als Beobachter, dass er keinen Weg mehr zurück hat.
Das ist es ja auch, was wir vermissen, eine politische Perspektive. Das einzige Ziel, was ja formuliert worden ist, ist die Zerschlagung der Hamas. Und das ist natürlich schwierig zu definieren, wann ist das erreicht. Aber es ist ja auch nicht klar, mit welcher Perspektive es dann weitergehen soll. Da stehen verschiedene Szenarien im Raum und gefürchtet wird natürlich, dass es zu einer Wiederbesetzung des Gazastreifens kommt oder auch zu einer Verkleinerung des Territoriums. Aber klar ist nicht, was soll denn politisch hier passieren?
Was verändert denn die Resolution des Sicherheitsrats nun mit Blick auf den Krieg im Gaza? Ein wirkliches Druckmittel für einen Waffenstillstand oder eine Waffenruhe scheinen die Vereinten Nationen ja nicht zu haben.
Zunächst einmal ist es aber ja schon ein klares Votum, das wir vorher so nicht hatten. Waffenruhe heißt natürlich auch, dass beide Seiten oder alle Seiten, also Hamas, Israel und die Hisbollah, eigentlich die Waffen schweigen lassen müssen. Ich denke, mit ihnen allen wird es schwierig sein, das umzusetzen. Aber diese klare Willensformulierung zum Schutze der Zivilbevölkerung, das halte ich schon mal für wichtig.
Auch die Hamas hat ja signalisiert, dass sie nicht zu einem Waffenstillstand bereit ist, wenn es nicht zu einem Gefangenenaustausch kommt und Israel sich nicht aus Gaza zurückzieht, was ja ziemlich unrealistisch ist. Aber es wird ja verhandelt, zum Beispiel in Katar. Können da Vermittler überhaupt etwas erreichen?
Einige der Geiseln sind ja bereits freigekommen durch diese Verhandlungen und ich fürchte, ohne Verhandlungen wird es auch nicht gelingen, diese Geiseln nach Hause zu bekommen und das muss ja ein hohes Ziel bleiben. Deswegen hatten die USA in den letzten Wochen ja auch gezögert, ob sie bei solch einer Sicherheitsratsresolution mitgehen sollten, weil sie befürchtet hatten, dass diese die Verhandlungen schwächen könnte. Aber jetzt ist offensichtlich ein Weg gefunden, dass beides weitergeführt wird.
Zur Debatte über die Resolution kam ja jetzt noch ein Bericht der UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Albanese. Darin sieht sie, Zitat, vernünftige Gründe für einen Völkermord, den Israel im Gazastreifen begehe. Wie gefährlich könnte denn dieser Bericht für die israelische Regierung werden?
Ich denke nicht, dass der Bericht Ihnen gefährlich werden kann. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn das so formuliert ist, es dann auch als ein Fakt gilt. Da steht ja auch eine rechtliche Prüfung noch aus. Ich denke aber, dass es schon natürlich schwierig für Israel ist, zu argumentieren, warum es seinen Krieg so führt, wie es ihn führt und eben auch, wie es da rauskommen will, wie es gewährleisten will, dass ein Szenario geschaffen wird, in dem Israels Sicherheit gewährleistet ist, aber auch ein souveräner palästinensischer Staat.
Inmitten dieser Lage war ja Bundesaußenministerin Baerbock heute erneut in Tel Aviv. Es war ihr sechster Besuch in Israel seit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober. Welche Rolle kann denn Deutschland gerade einnehmen, wo das Verhältnis zwischen Israel und den USA so angespannt ist?
Ich denke, für Deutschland ist es sehr schwierig, in der jetzigen Situation eine konstruktive Rolle zu spielen. Umso anerkennenswerter finde ich, dass die Außenministerin das offensichtlich mit Nachdruck verfolgt. Es ist klar, dass natürlich die USA hier den Ton angeben und auch am wichtigsten für die Unterstützung Israels sind. Da guckt man gar nicht so sehr nach Deutschland. Aber nichtsdestoweniger hat Deutschland in der Vergangenheit ja auch immer eine konstruktive Rolle spielen können. Zuvor immer in Verhandlungen um Geiseln. Und ich denke, dass es hier vielleicht auch auf der humanitären Ebene eine größere Rolle sucht. Zumindest hat die Bundesregierung ja auch immer wieder versichert, die Hilfe für Gaza aufzustocken. Und sie beteiligt sich ja auch an den Lieferungen, die jetzt über die Luftbrücke ausgebracht werden.
Aber noch immer kommen viel zu wenige Hilfslieferungen an. Warum gelingt es hier nach wie vor nicht, eine internationale Lösung zu finden, die die Bevölkerung ausreichend versorgt?
Nur eine Versorgung über den Landweg könnte gewährleisten, dass genügend Hilfe reinkommt. Und hier ist es eben etwas, was weiterhin mit Israel zu verhandeln ist. Israel kontrolliert die Lieferungen, die auf dem Landweg nach Gaza gelangen. Und hier wäre es wirklich wichtig, den Zugang zu verbreitern, deutlich mehr über die Grenzübergänge zu schicken. Das ist bislang nicht gelungen.
Also die Aussichten für eine Waffenruhe oder einen Waffenstillstand sind sehr gering. Was sehen Sie denn als Ideallösung an, wenn es die überhaupt geben kann?
Ich glaube, von einer Lösung sind wir wirklich noch weit entfernt. Aber ich glaube, dass es für alle wirklich eine Erleichterung wäre, wenn es einen Waffenstillstand gäbe. Das wird ermöglichen, überhaupt humanitäre Hilfe auch sinnvoll in Gaza zu verteilen. Denn das ist ja unter Bedingungen eines laufenden Krieges nicht möglich. Es wird aber auch in Israel vielleicht für Entspannung sorgen. Denn nach wie vor kommen ja immer wieder Alarmsignale und Alarmsituationen wegen des Raketenbeschusses. Deswegen denke ich, für alle Seiten wäre es durchaus förderlich, jetzt erstmal eine Waffenruhe tatsächlich zu haben.
Und langfristig, Zwei-Staaten-Lösung, ist das noch realistisch?
Daran halten Europa, hält auch Deutschland weiter fest, weil natürlich klar ist, es ist ja eine Frage von Gerechtigkeit, von einer souveränen Zukunft beider Völker oder beider Bevölkerungen. Und deswegen ist für mich zumindest nicht erkennbar, wie eine gerechte Lösung für alle ansonsten aussehen soll. Letztlich aber ist es etwas, was natürlich nicht in unserer Hand und in unserer Entscheidung liegt, sondern was durch Israel und die Palästinenser entschieden werden muss.
Was bedeutet die Resolution im UN-Sicherheitsrat für das israelische Vorgehen im Gazastreifen? Ist Ministerpräsident Netanyahu dadurch noch mehr isoliert? Dazu war das im SWR-Tagesgespräch die Politikwissenschaftlerin Bente Scheller. Sie leitet das Referat Nahost und Nordafrika bei der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Das Interview, das haben wir aufgezeichnet.